Ja, Lukas 16 wollen wir weiterfahren. Und es kommt eine Predigt des Herrn Jesus, die in überaus außergewöhnlich ist, die unbeschreiblich eigentlich ist. Es ist dieser Blick ins Jenseits, den wir tun dürfen. Wir wollen heute die Einführung darüber hören. Es ist ein Text, über den kann man nicht so schnell hinweggehen, weil er uns so viel zu sagen hat. Ein Blick ins Jenseits. Für die einen ein Paukenschlag, ein Posaunenstoß, eine Warnung Gottes. Und für die anderen unbeschreiblicher Trost. Ich lese den Text Lukas 16, Vers 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten. Auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Was für ein Text, was für eine Predigt. Es wird uns einiges hier beschäftigen. Es gibt einige Ausdrücke, die wir in den Kontext stellen müssen, verstehen müssen. Wir müssen wissen, was der Schoß Abrahams ist, was gemeint ist damit. Und wir dürfen erkennen, auch zusammen mit anderen Bibelstellen, was wirklich ist im Jenseits. Der allmächtige, heilige und liebende Gott ist in seinem Sohn Jesus Christus Mensch geworden, aus Fleisch und Blut, um an unserer Stelle und für unsere Sünden zu sterben. Drum ist er gekommen, um uns Erlösung von dem ewigen Zorn Gottes zu ermöglichen, um Versöhnung, Frieden mit Gott möglich zu machen, um uns zu reinigen durch sein vergossenes Blut, so dass Gott seinen Geist und damit die Neugeburt schenken kann. Dieses unbeschreibliche Geschenk des neuen Lebens aus Gott in meinem alten Fleisch, in der von der Sünde gezeichneten Körper und Leib. Und wir wissen, dass das alles nur aus Gnade ist und durch den Glauben. Aber unser Gott Jesus Christus ist auch Mensch geworden, um uns den dreieinigen Gott zu offenbaren, um uns das geschriebene Wort Gottes zu geben, nämlich den ganzen Heilsratschluss oder Heilsplan Gottes, nämlich die vollkommene Gottesoffenbarung. Wir haben sie. Und das Wort Gottes sagt, dass der Mensch nur ewiges Leben bekommen kann, wenn er den allein wahren Gott erkennt und seinen Sohn Jesus Christus. Johannes 17,3 sagt das. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und deinen Sohn Jesus Christus erkennen. Das ist das ewige Leben. Und diese Erkenntnis, diese so dringend nötige Erkenntnis ist nach Epheser 1,17 auch eine sich vertiefende und wachstümliche Erkenntnis. Vielleicht schlagen wir den Vers auf, Epheser 1,7. Der Mensch muss diesen Gott erkennen und seinen Heilsplan, um gerettet werden zu können. Und dann hört es nicht auf. Diese Erkenntnis Gottes, diese Erkenntnis Jesu Christi, die geht weiter in unserem Leben als Kinder Gottes. Sie muss weitergeben. Es ist das geistliche Wachstum, dass wir immer mehr vom Herrn Jesus erkennen. Und Paulus betet für die Epheser, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Und daraus folgen dann erleuchtete Augen des Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung, seine Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung in uns ist, die wir glauben. Und wisst ihr, jetzt dürfen wir einen Blick in diese Herrlichkeit, in diese verborgene Welt, in das Jenseits werfen mit dieser Predigt des Herrn in Lukas 16. Denn zu dieser Gotteserkenntnis gehört auch die Offenbarung über das zukünftige, ewige Schicksal dieser sichtbaren Welt, aber auch der unsichtbaren, geistlichen Welt und über das ewige Schicksal der Menschen. Das gehört zu dieser Erkenntnis Gottes, die er uns gibt, ganz eindrücklich an dieser Stelle, aber auch an anderen Stellen der Bibel. Überlegen wir uns einmal, gibt es menschliche Weisheit? Gibt es irgendeine Religion der Menschen? Gibt es irgendein menschliches Buch, das auch nur den Hauch eines Blickes in die unsichtbare Welt werfen kann? Ins Jenseits. Es gibt es nicht. Und zwar ein Blick, der auch wirklich der Wahrheit entsprechen würde. Oh, es gibt eine Fülle von Versuchen. Es gibt eine Fülle sogar von okkulten Techniken, durch die der Satan und seine Diener den Menschen ein Trugbild vor Augen schicken. Das gibt es wahrhaftig. Eine Fülle solcher Techniken. Wir sind uns nicht bewusst, wie viel davon es heute gibt. So viel wie wahrscheinlich nie in der Menschheitsgeschichte. Okkulte Techniken, um einen Blick ins Jenseits zu werfen. Und es funktioniert. Aber es sind alles Trugbilder vom Engel des Lichts, dieses falschen Lichtes. Und an dieser Stelle hier, in Lukas 16, bekommt die Menschheit diesen außergewöhnlich deutlichen Blick ins Jenseits. Und zwar an einen Ort, über den die Menschen seit ihrer Existenz gerätselt haben. Wie es dort sein wird, wo sie sich eben ganze Luftschlösser von falschem Trost aufgebaut haben. Dieser Ort, über den viele Menschen sich Gedanken machen mit Angst und Unbehagen, mit böser Vorahnung oder diese Gedanken auch zu verdrängen suchen. Welcher Ort ist das? Es ist der Ort nach unserem Tod. Unser Aufenthaltsort und unsere Umstände nach unserem Tod. Sie werden hier mit überdeutlicher Klarheit beschrieben. Was kommt wirklich nach dem Tod? Ein falscher Trost, der vielleicht häufigste falsche Trost in dieser schrecklichen letzten Zeit, in der wir leben. Eine Zeit, wo die Bosheit und Verdorbenheit der Menschen ihren Höhepunkt erreicht. Eine Zeit, wo das Ende aller Dinge nahe gekommen ist. Wenn wir 1. Petrus 4 aufschlagen. Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Was ist denn dieses Ende aller Dinge? Es gibt keinen Zweifel darüber, wenn man gerade im Zusammenhang auch mit den Petrusbriefen. Es ist das Gericht Gottes gemeint. Der Zorn Gottes über diese Welt. Er wird kommen in Form von Gerichtskatastrophen, wie es sie noch nie, auch nur annähernd, gab auf dieser Welt. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Jetzt müssen wir uns noch bewusst werden, wer schreibt das und wann schreibt er es? Es ist der Apostel Petrus, der es schreibt, an die in der Verfolgung stehenden Gemeinden. Und es ist im ersten Jahrhundert, irgendwo um das Jahr 60 bis 65, schreibt Petrus, es ist aber nahe gekommen. Das Ende aller Dinge. Was heißt denn das für uns, wenn Petrus das damals schrieb? Wisst ihr, was das heißt? Wenn wir auch mit offenen Augen die Entwicklung der Weltgeschichte beobachten, dass dieses Ende aller Dinge unmittelbar bevorsteht. Es ist nicht mehr nur nahe gekommen. Es ist unmittelbar bevorstehend. Wir sind in dieser allerletzten Zeit, in den letzten Tagen, schreibt Paulus, und Apostel Johannes schreibt sogar, Kinder, es ist die letzte Stunde. Aber auch Johannes hat in dieser Zeit gelebt. Und er hat geschrieben, es ist die letzte Stunde. Ich kann euch sagen, wir stehen in der letzten, vielleicht halben Minute, bis das Ende aller Dinge, wie wir sie kennen und sehen, da sein wird. Diese allerletzte Zeit, wo das Gericht am Haus Gottes in vollem Gange ist. Das schreibt er nämlich im gleichen Kapitel, 1. Petrus 4, 17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigen, dem Evangelium Gottes zu glauben? Denn die Zeit ist da, schreibt Petrus, dass das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Und wisst ihr was? Das ist Vergangenheit. Wir stehen mitten im Gericht, am Haus Gottes. Es hat begonnen. Und die allerletzte Zeit ist geprägt noch nicht vom Gericht über diese Welt, aber vom Gericht am Haus Gottes. Und was ist das Haus Gottes? Das sind seine Gemeinden. Schreibt Paulus unmissverständlich dem Timotheus. Das Haus Gottes ist die Gemeinde, Grundfeste und Säule der Wahrheit. Aber ich habe von dem falschen Trost gesprochen, dem am weitesten verbreiteten falschen Trost der Menschen in Bezug auf den Tod und was nach dem Tod ist. Was meint ihr, was ist wohl dieser häufigste falsche Trost in Bezug auf den Tod? Was ist das wohl? Es passt sehr gut zur allerletzten Zeit und zu dem, wie wir sehen, wie die Menschen leben. Wenn man es mit einem Fremdwort sagen will, müsste man sagen, es ist der Nihilismus. Nihil ist lateinisch und heißt nichts. Nichts. Es ist der Nihilismus. Der Glaube der vollständigen Auflösung des Lebens ins Nichts. Der Nihilismus ist die vorherrschende Geisteshaltung in unserer Zeit. Er sagt, es gibt keinen Gott, es gibt keine Moral, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keinen Lebenssinn. Der philosophische Nihilismus hat noch viele andere schreckliche Komponenten. Aber das ist der Kern davon. Und das ist der Kern der heutigen Geisteshaltung. Denn nur diese Geisteshaltung gibt dem Ego die größtmögliche Freiheit. Das ist völlig logisch. Es folgt aus dieser Geisteshaltung die größtmögliche Entfaltung und Freiheit für das Ego jedes einzelnen Menschen. Warum? Wenn nach dem Tod alles aus ist, wenn die Existenz ausgelöscht ist für immer, dann zählt einzig und allein dieses Leben. Und es zählt einzig und allein mein Leben. Ich. Denn der Mensch ist dann niemandem Rechenschaft schuldig. Er kann und er muss dann auf niemanden Rücksicht nehmen, als auf sich allein. Und so viel, wie er nur kann, aus diesem Leben herausholen für sich. Von der Fleischeslust, von der Augenlust, vom Stolz dieses Lebens. Für sich selber nehmen. Und dann ist der Gier keine Grenzen gesetzt. Das ist unsere Welt. Das ist unsere Welt. Der Gier ist keine Grenzen gesetzt. Der Gier jedes Einzelnen. Und je mehr das einer hat, desto gieriger wird er. Desto mehr muss er sein Ego füttern. In dieser schrecklichen, von außen hergeführten Bremsung der ganzen Welt und Wirtschaft durch dieses vorgegebene Virus, das angeblich so gefährlich ist und man drum all das hat machen müssen. Wisst ihr, was passiert ist? Tausende, Hunderttausende, Millionen von Existenzen wurden ausgelöscht und zerstört. Wir sehen immer nur unser Europa und Amerika. Aber in all den anderen Ländern, wo die Menschen kein regelmäßiges Einkommen haben, wo sie Tag für Tag als Taglöhner leben und sonst nichts zu essen haben. Millionen von Existenzen zerstört, einfach so. Und bei uns kommt ja die Krise erst. Es wird zu Bankrotten kommen am laufenden Band. Das sehen ganz normal denkende Wirtschaftsleute ganz klar voraus. Die Banken werden kippen, eine um die andere. Dieses Finanzsystem ist derart ausgehöhlt. Und jetzt wisst ihr was? Genau in dieser Zeit mit den 5 reichsten Männern passiert ist. Chef von Amazon, Chef von und so weiter, all diese großen Technikfirmen. Ihr Vermögen ist explodiert. Explodiert. Stellen wir uns das, diese kranke Sache vor. Warum ist es explodiert? Weil die Notenbanken Geld wie Heu gedruckt haben, um den armen, notleidenden Weltbevölkerung zu helfen. Und wisst ihr, wo das Geld ist? Und wer hat das kanalisiert? Wer hat das geplant? Diese Menschen, die vor Gier nicht mehr wissen, was sie noch tun. Das ist die Realität der allerletzten Zeit. Das ist die Realität des Nihilismus. Und es hat sehr viel mit dem Gericht am Hause Gottes zu tun. Wir wollen standhalten der Läuterung unseres Herrn. Er wird zum Ziel kommen. Die Gemeinde wird nicht überwältigt werden durch die Pforten der Hölle. Nein, wir wollen standhalten. Und wenn alles uns entgegensteht, dieser Bericht hier, Lukas 16, oder besser gesagt, diese Offenbarung, die der Herr Jesus hier der ganzen Menschheit gibt, sie zeigt einen kurzen, aber tiefen Blick in die Existenz der Menschen kurz nach dem Tod. Es sind keine Nahtoderfahrungen, die hier beschrieben werden, sondern nach dem Tod Erfahrungen. Genau das, wonach die Welt so giert, seit Jahrtausenden. Nach dem Tod Erfahrungen. Und unser Gott offenbart es uns. Er zeigt es uns. Wer Ohren hat, der höre. Wer Augen hat, zu sehen, der schaue hinein. Hinter den Vorhang, der hier geöffnet wird. Alle Menschen hätten die Möglichkeit, hineinzuschauen, wenn sie denn möchten. Aber sie wollen nicht das sehen. Sie wollen nicht. Und doch hat der Herr es genau in diesem Zeitpunkt seines Erdenslebens so gezeigt. Gerade erst noch hatten die heuchlerisch frommen Pharisäer, welche nur nach Reichtum und Luxus trachteten, hatten sie Witze über den Herrn Jesus gemacht. Das lesen wir in Vers 14. Die Pharisäer, die geldgierig waren, sie verspotteten ihn. Dieses Wort heißt genau das. Sie hatten Witze gerissen über den Herrn und ihn verspottet, weil er sie scharf verurteilt hatte für ihren egoistischen Mammon-Götzendienst. Sie waren überzeugt, dass sie im Recht waren. Sie waren sogar überzeugt, dass sie geistlich waren. Warum? Weil sie meinten, das Alte Testament garantiere ihnen Reichtum für ihre Geistlichkeit. Zuerst hat er ihnen gesagt, dass mit dem Kommen von Johannes dem Täufer eine neue Zeit gekommen war. Haben wir gelesen in Vers 16. Und zwar, dass das Reich Gottes jetzt da war. In der Person des Messias Jesus Christus. der allein nun Inbegriff von allem Reichtum, Segen, Freude und Genuss war. Der aber allein durch die Gnade Gottes und durch den Glauben zu gewinnen war, zu bekommen war, dieser Reichtum. Allein durch den Glauben, sprich durch die Unterwerfung unter Gott, durch Zerbruch genau dieses Egos, das wir vorher beschrieben haben. Allein dadurch. Und dieser Glaube, wenn er echt ist, wenn er denn echt ist, wird sich zu bewähren haben. Zu bewähren in einem Gott hingegebenen Leben, zu bewähren in Niedrigkeit, zu bewähren in Selbstverleugnung, zu bewähren durch viele Anfechtungen und Trübsale. Genau das wünschten sich die Pharisäer. Ich bin mir nicht so sicher. Auch die Menschen heute sind weit, weit entfernt davon, sich das zu wünschen. Und auch ein großer Teil des Hauses Gottes ihr Leben sind weit davon entfernt, sich einen solchen bewährten Glauben zu wünschen. Und jetzt, nachdem er ihnen noch zu verstehen gab, wie unveränderlich und ewig gültig jede Silbe aus Gottes Wort war. Vers 17. Und wie ehebrecherisch sie waren. Vers 18. Jetzt antwortet er ihnen auf ihre Verspottung, auf die Witze, die sie gerissen hatten über seine Predigt vorher. Antwortet er ihnen mit diesem Einblick ins Jenseits. Es gibt genau zwei Möglichkeiten, wo sie landen können nach dem Tod. Sie und damit alle Zuhörer, die hier da waren, und alle Menschen, genau zwei Möglichkeiten, wo man nach dem Tod landen kann. Zwei Destinationen, welche unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Genauso wie auch das im Bericht geschilderte Leben der zwei Männer nicht hätte unterschiedlicher sein können. Diese Predigt des Herrn Jesus ist ein lauter Ruf zur Buße und zum Glauben an Gott als einzigen Retter. Und der Ruf ist sehr direkt und sehr laut. Er kommt mir vor wie die Posaune Gottes. Die ist in Zacharia 9,14 beschrieben. Kann man dort nachlesen. Im Moment, wo sich Israel bekehren wird, wo Israel Buße tun wird, wird eine laute Posaune Gottes ertönen. Und so kommt mir dieser Ruf vor. Bevor sich ein Mensch bekehrt, wiedergeboren wird, dieser laute Ruf Gottes. Und es ist gleichzeitig, und das ist das Erstaunliche, dieser Bericht ist gleichzeitig die Erfüllung der Bitte des reichen Mannes in der Hölle. Realisieren wir das? Dieser Bericht ist die Erfüllung seiner Bitte aus der Hölle. Das vielleicht erste Mal hat dieser Mann in einer ganz ernsten Situation nicht nur an sich gedacht. Das vielleicht erste Mal. Sondern an seine 5 Brüder, dass sie doch gewarnt werden sollen. Gewarnt werden sollen. Die Bitte wurde dem Reichen nicht gewährt auf die Art und Weise, wie er es wünschte. Und doch wurde diese Bitte gewährt. Wir bekommen durch diese Predigt, durch seinen Bericht, den vollen Einblick ins Jenseits, in das Totenreich, Hades auf Griechisch. Wir wollen ein nächstes Mal auch noch etwas über diese Begriffe mehr hören. Das Totenreich, Hades, Sheol, Hölle, Abaddon, die Grube und so weiter. Den vollen Einblick in das Totenreich bekommen wir hier. Und es entspricht der Wahrheit. Es entspricht der echten Realität. Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, ob der Bericht des Herrn Jesus vom reichen Mann und vom armen Lazarus nun ein Gleichnis sei oder ein Bericht über eine genau so geschehene Begebenheit. Vieles spricht auch meiner Ansicht nach dafür, dass es genau so passiert ist und dass der Herr hier nicht einfach ein Bild zeichnet, ein Gleichnis weitergibt. In einem Gleichnis werden ja meist bekannte irdische Vorgänge, das Aussehen von Samen zum Beispiel, solche bekannten irdischen Vorgänge werden verglichen mit oder übertragen auf geistliche Vorgänge und Tatsachen. Aber hier werden ganz direkt geistliche Realitäten gezeigt. Es gibt nichts, was zuerst zu übertragen oder zu versinnbildlichen wäre. Das, was wir sehen von der Ruhe und Geborgenheit des Gläubigen, entspricht genau den Tatsachen. Und das, was wir sehen von der Hölle, ist genauso. Jetzt schon, ihr Lieben, jetzt schon im Hades, in der Hölle. Und auch enthalten Gleichnisse eigentlich keine Eigennamen. Wir können ganz sicher sein, dass Lazarus ein realer Mensch war. Und wir werden ihn treffen. Er wird es uns bestätigen können. Aber diese Predigt des Herrn Jesus ist nicht nur ein starker Posaunenstoß Gottes, ein lauter Weckruf zur Warnung. Es ist eine ebenso starke Trostpredigt für uns Gläubige, die wir uns nicht entgehen oder berauben lassen wollen. Dieser Trost, der hier weitergegeben wird. Genauso wie die Predigt, die wir am Mittwoch von Richard gehört haben, hat sehr viel damit zu tun, aus Matthäus 14 und Markus 6. Jesus geht auf dem Weg, auf dem See. Wo steht, dass Jesus nötigte seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm her, das heißt ohne seine sichtbare Gegenwart, über den See zu fahren, im Glauben an ihn und gehorsam seinem Auftrag, den er ihnen gegeben hat. Auch Lazarus, auch unser Lazarus ist im Glauben und in der Zuversicht auf seinen Herrn und Gott in das Lebensschiff gestiegen. Ich kann euch sagen, er war natürlich ein Kind Gottes. Und nicht seine miserable Situation und Armut hat ihn zu einem Kind Gottes gemacht. Natürlich war er ein echtes Kind Gottes. Und er ist in dieses Lebensschiff, das der Herr ihm zugewiesen hat, ist er eingestiegen. Und das heißt, er ist zu einem vollen Ja, Herr, gekommen. Kannst du dir das vorstellen? Dass dieser Mann in einem vollen Ja, Herr, zu den Wegen, die Gott für ihn bereitet hat, gesagt hat. Schauen wir doch kurz, welche Wege und Umstände Gott für ihn bereitet hat auf dieser Erde. Er war übersät mit Geschwüren. Und das griechische Wort heißt Alkomenos, übersät mit Geschwüren. Wir kennen das. Ein Ulkus. Ein Ulkus ist eine offene, wüste Haut, Hautstelle, eiternd, offen. Und es steht von ihm, dass er übersät war mit Ulzera, mit offenen Geschwüren. Lazarus, um es gelinde auszudrücken, war eine Abscheu eines Menschen. Eine Abscheu. Und es kommt noch mehr dazu. Er war nicht fähig, selber zu gehen. Stellen wir uns das vor. Und wenn da steht im Vers 20, er lag vor der Tür des Reichen, voller Geschwüre, dann ist das sehr gelinde ausgedrückt in der Schlachterübersetzung. Es steht nämlich wörtlich, er wurde gelegt. Und wisst ihr, welches Wort es dort gebraucht wird? Das Wort für werfen. Er wurde geworfen von jemandem, der einen Hauch an Erbarmen mit ihm fand, in den Toreingang des Reichen. Und er ist schlussendlich trotzdem vor Schwäche und Hunger gestorben. Das war sein Lebensschiff. Das war die Absicht Gottes mit seinem Leben. Und ich kann euch sagen, er ist nur ein Beispiel für ähnliche Wege von Tausenden und Abertausenden von Gläubigen, die Ja gesagt haben zu Gottes Wegen. Die Ja gesagt haben zu Entbehrungen und Leiden auf dem Weg dem Lamme nach und mit ihrem Leben den Herrn Jesus zu verherrlichen. Und wir, mit welchen Wegen und Umständen hadern wir manchmal mit unserem lieben Herrn und Heiland? Murren wir manchmal, wir, in unserem Luxus und Überfluss. Herr, vergib mir. Und dieser Lazarus, er hat in seiner schweren und misslichen Lage genau das getan, was dem bewährten Glauben entspricht. Genau das getan, was unser Auftrag ist. Unser vorliegendster, primärster Auftrag des Herrn Jesus an uns. Ausharren. Festhalten an ihm. Festhalten an ihm, an seinem Wort. Kein bisschen abweichen, nachgeben. Ausharren. Auf seinem Weg. Und er hat ausgeharrt, ohne Vorwürfe an Gott oder Ansprüche an Menschen. Das werden wir das nächste Mal sehen. Ohne irgendwelchen besonderen Ansprüche für sich. Nicht im geringsten. Aber in der Hoffnung auf die Ewigkeit und in dem festen Wissen, mein Herr weiß alles. Mein Herr weiß um meine Situation. Mein Herr sieht, wie bei den Jüngern im Sturm dort auf dem See, wo steht, und er sah. Er sah, der Heiland sah. Mein Herr sieht. Und wenn ich versinke, so sinke ich ein in seine Gegenwart und Herrlichkeit. Petrus wurde gerettet durch die starke Hand des Heilandes. Aber es hat Gott wohlgefallen, Lazarus in dieser schrecklichen Misere versinken zu lassen, weil er weiter sieht, weil er mehr weiß, weil er verherrlicht wurde durch das Leben von Lazarus und Lazarus selber über alle Maßen verherrlicht sein wird in der Ewigkeit. Liebe Geschwister, lassen wir uns heute rufen von unserem Heiland durch diese seine Predigt hier in Lukas 16. Er ruft uns laut und deutlich in dieser letzten Zeit, alles Eigene abzulegen, alle eigenen Pläne, Vorstellungen und Wünsche. Oh ja, wir dürfen Wünsche haben. Wir sollen Wünsche haben. Alles, was seinem Willen entspricht. Und es sind herrliche Wünsche. Und er wird sie alle nicht einfach erfüllen. Er wird sie in einem Maß erfüllen, wie wir nie gedacht hätten. Denk doch darüber nach, was sind denn eigentlich wirklich meine Wünsche? Wenn ich das alles weiß, wenn ich die Predigt des Herrn Jesus höre, was sind dann eigentlich wirklich meine Wünsche, mein Sehnen? Das, wonach ich mich ausstrecke. Er ruft uns laut und deutlich heute ein volles Ja zu geben zu seinen Wegen und Absichten mit uns. Was diese auch immer bedeuten. Es sind seine Wege, seine Absichten und sie können nur zum Guten führen. Und unsere eigenen können nur zum Schlechten führen. Und er wird uns nicht in Schwierigkeiten und Leiden führen, an denen wir Schaden nehmen an unserer Seele. Vielleicht gibt er uns etwas nicht, das wir so gerne haben möchten in unserem Leben. Aber das tut er nicht, weil er uns vergessen hat oder es uns nichts gönnen mag. Nein, im Gegenteil, weil er auf seinem Weg uns überschütten wird mit Frieden und Segen, unvergänglichem Reichtum und Herrlichkeit. Er wird uns ohne Zweifel höchst persönlich hindurchführen durch jeden Sturm, durch jedes Leid. Selbst durch die schlimmsten Märtyrien hat er seine Knechte und Mägde hindurchgetragen. Denken wir an das Ehepaar Sattler. Michael Sattler. Schrecklichstes Martyrium. Herausgeschnittene Zunge, gestreckt auf dem Rad. Meint ihr, der Herr Jesus habe ihn dort nicht durchgetragen? Und kurz darauf seine Frau ertränkt worden? Oh nein, er hat sie voll und ganz in seinem Frieden durchgetragen. Und er ruft uns heute laut und deutlich unter sein Joch. Wir gehören zu Christus. Unser Weg ist sein Weg. Der Weg, den er uns vorgepfadet hat, ist der Weg dem Lamme nach. Und wir dürfen mit ihm jetzt zusammengejocht sein. Genau das drückt nämlich der Heilandsruf aus in Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das Joch, das er da beschreibt, ist das Wort für ein Zweierjoch. Nehmt auf euch mein Joch. Wer ist denn an dem zweiten Platz? Wenn es ein Zweierjoch ist, er selber. Wir sind zusammengejocht mit dem Herrn Jesus auf diesem Weg. Was auch immer es bedeutet, sollten wir uns da irgendwie fürchten und ihn anzweifeln? Ja, wir möchten hier aufhören, die Zeit ist um. Es wird uns noch einige Gedanken machen, diese Predigt des Herrn. Nehmen wir das mit, was sind denn wirklich meine Wünsche? Schreibt sie sogar auf, wissend, wo wir stehen. An der Zeitenuhr, an der Weltenuhr. Wissend, was um uns herum läuft in dieser Welt. Was sind denn noch meine Wünsche? Und nehmen wir mit, dass wir mit dem Herrn Jesus zusammengejocht sind. Und dass wir ein volles Ja zu diesem seinem Weg unter seinem Joch haben wollen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, du treuer, guter Heiland, du Hirte, du Fürsprecher unserer Seelen. Ich danke dir für deine Realität. Ich danke dir für den Glauben, den du uns ermöglicht hast, Herr, dass wir in aller, wie ein Kind, in einer kindlichen Einfalt vor dir uns niederwerfen dürfen, beugen und demütigen und sagen, Herr, ich will nur dich haben. Ich will auf alles andere verzichten, loslassen. Es beschwert mich, es hindert mich, mit dir zu gehen unter diesem Joch. Es lenkt mich ab. Es führt mich in die Irre. Herr, hilf. Lass mich wie ein Kind neben dir hergehen unter deinem Joch. Deinen Weg gehen. Du hast ihn auch schon vorgepfadet für uns. Und du bist ein treuer Herr. Und du wirst uns in die Herrlichkeit führen. Und wir danken dir für das Vorbild von Lazarus, wie er ausgeharrt hat. Im Blick auf dich, im Blick auf die Herrlichkeit, im Wissen und im Glauben und im Hoffen auf dich, Herr.